Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Heute sind es genau 20 Jahre her, dass 35,6% der Stimmenden Ja sagten zur Abschaffung der Schweizer Armee. Das Abstimmungsresultat über die Initiative der Gruppe Schweiz ohne Armee kam zwar nicht völlig überraschend, aber dass jeder Dritte an der Urne die Armee abschaffen wollte, wirkte doch auf viele wie ein Schock. Inzwischen sind manche Überlegungen der Armeegegner zu selbstverständlichen Teilen der Debatte über die Zukunft der Schweizer Armee geworden. Auch für Hans-Ulrich Ernst. Ernst war von 1979 bis 1995 Generalsekretär des damals noch EMD genannten Verteidigungsdepartements und für viele so etwas wie der Mr. EMD. Heute greift er regelmäßig mit Artikeln in die Armeereformdebatte ein. Hans-Ulrich Ernst ist Gast bei Emil Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Hans-Ulrich Ernst, der Moderator hat es gesagt, es war ein bisschen ein Schock in seiner Zeit, vor 20 Jahren, die 35,6% Ja zur Abschaffung der Armee. Wie haben eigentlich Sie das dort erlebt, die Zahl?
Das war ein Schock gewesen. Und warum es ein Schock war, kann ich vielleicht da drei Zitate aus der Botschaft vom Bundesrat für die Initiative kurz erläutern. Das erste Zitat. Bei diesem Begehren, eben die Initiative auf Abschaffung der Armee, handelt es sich um einen in der Geschichte des schweizerischen Initiativrechts bezüglich Radikalität der Forderung einzigartigen Vorstoss. Der dahinter versteckt sich, das ist schon diskutiert worden im Bundesrat und in der Rat, ob das überhaupt eine Initiative wie Initiative sind oder ob das nicht in Wirklichkeit eine Initiative auf eine totale Revision von der Bundesverfassung sollte aussagen.
Also eine juristische Debatte dann, oder?
Das war eine juristische Debatte. Das zweite Zitat. Erklärtermaßen glaubten die Initianten nicht daran, dass durch diese Abstimmung die Armee abgeschafft wird. Sie verstehen die Initiative eher als eine Utopie, die einen Bewusstseinbildungsprozess im Hinblick auf eine gesellschaftspolitische Umwandlung einleiten soll, wobei die Kritik an der Armee als emotioneller Aufhänger dient. Das ist ein Zitat vom Bundesrat zu einer Botschaft. Das ist am 25. Mai 1988, anderthalb Jahre vor dem Mauerfall, so geschrieben worden. Und noch ein letzter Satz, der ist schon in der Botschaft gestanden. Die Schweiz hat keine Armee, sie ist eine Armee. Und da kann ich noch dazu sagen, um diesen Satz ist im Bundesrat im Mitberichtverfahren gestritten worden. Für die einen war das der Beweis für eine Militarisierung von allen Lebensbereichen unter dem Titel der Gesamtverteidigung. Und für die anderen ist es eine Trumpfkarte im Dissuasionspoker. Also Dissuasion ist abhalten, dass eben die Schweiz...
Also von der Initiative dissuadieren,
oder? Ich glaube, aus diesen drei Zitaten sieht man schon ein bisschen, dass da einiges sich schon dann bewegt hat und nachher eine neue Bewegung gekommen ist. Der Zufall ist nämlich, dass in dem Jahr 88 ist, also einerseits ist das die Zeit gewesen, bevor die Botschaft nachher zur Volksabstimmung kam und die Botschaft vom Parlament, habe ich vorhin zitiert. Und auf der anderen Seite sind Reformen im EMD gelaufen. Also was nachher EMD 95, die grosse Reform vom Herrn Villiger geworden ist. Das Konzept hat auch die Jahrzahl 1988. Und ja, man kann vielleicht sagen, beide, sowohl GSOA wie auch CMD, hat es Reformer gehabt, die das Gefühl haben, das müsse etwas ändern.
Zu welchen haben Sie gehört? Zu Reformer?
Ich bin Reformer, natürlich.
Haben denn Sie ein Zitat, das Sie jetzt hier vorgebracht haben, Hans-Ulrich Ernst, haben Sie die geschrieben oder hat das jemand anderes gemacht?
Haben
Sie
die Botschaft gemacht? Die habe ich geschrieben, aber der Streit im Bundesrat um den Satz, die Schweiz hat nicht eine Armee, es ist eine Armee, das ist im Bundesrat gewesen.
Jetzt eben, wichtig ist an dem ganzen Vorgang auch die Stimmbeteiligung. Fast 70% sind da durchgegangen, gefunden, das ist ein wichtiges Thema. Da können wir daraus schliessen, das hat offenbar die Initiative dort den Nerv von der Zeit getroffen. Das hat müssen kommen, oder?
Das hängt jetzt eben mit dem Datum vom Mauerfall zusammen. Also da muss man wissen, eigentlich hat die Initiative im September zur Abstimmung gekommen. Es war so geplant und der Bundesrat hat schon mal so entschieden. Nachher hat der damalige EMD-Chef, das war der Herr Koller, eigentlich so aus Rechtschaffenheit, ja, aus Anstand eigentlich gefunden, nein, das können wir nicht im September bringen, denn im September sind noch die letzten Diamantfeiern, also wo man da das 50-jährige Kriegsmobilmachung gefeiert hat, und das sollte nicht zu nach beieinander sein. Aber zwischen dem September-Termin und dem 26. November 1989 war der Mauerfall gewesen. Und es gibt in diesem Abstimmungsergebnis noch ein viel signifikanteres Ergebnis. Das hat man allerdings sehr später mit der Vox-Analyse herausgefunden. In der Alterskategorie 20 bis 29, das sind Männer zwischen 20 bis 29, das ist die Auszugsgeneration, haben zwei ein Ja in die Urne gelegt und eins Nein. Wobei man dann durch andere Interpretationen herausgefunden, dass von diesen fünf Jahren vier haben nicht wollen abschaffen, aber dringend Reformen gefordert.
Hat man dann, ich meine, das ist jetzt relativ deutlich, da hat so ein paar breite Bewegungen gehabt, dass irgendetwas müssen, ja, wie viel von dem ist denn bereits vorher schon in dem EMD damals schon diskutiert worden, und gesagt, man müsste irgendetwas machen mit der Armee, so geht es nicht mehr weiter.
Also eben das Konzept, was nachher Armee 95 geworden ist, das jetzt Datum 88, das war noch der Herr Koller gewesen. Und dort hat man also eine Reduktion vom Bestand um ein Drittel. Man hat auch noch Erleichterungen im Dienstpflichtsystem, Verzicht auf Heeresklasse. Man hat auch eine schlankere Hierarchie gemacht. Das hat der Bundesrat beschlossen. Also das Konzept EMD 95, das hat der Bundesrat am 3. Mai 1989, halbes Jahr vor.
Gedacht worden, über das ist schon lange vorher. Sonst wäre es
ja, aber man muss das immer wieder ein bisschen sehen. Also gleichzeitig ist eine Reform, aber die Reform, man hat natürlich auch nicht gewusst, dass sich die Welt verändert, sondern die Reform ist eigentlich einfach ausgedrückt die Rationalisierung von der kalten Kriegsarmee. Aber dass es damit nicht fertig ist, das sieht man ja daran, es ist dann nach der Reform 95, ist die Reform 21 gekommen und es ist noch jetzt nicht fertig.
Was sind denn die Auslöser für die interne Debatte, die zu dieser Diskussion über die Reform 95 geführt haben? Hat man gemerkt, man hat einfach zu viele Leute. Das sind ja 600-700'000 jetzt. Oder ist es Geld gewesen? Oder hat man gemerkt, da werden immer teurere Waffen werden entwickelt? Man könnte es nicht mehr leisten. Oder der Osten bröckelt ohnehin, das braucht es gar nicht mehr. Was hat der Osten?
Das ist alles. Das ist alles drinnen gewesen. Also das Geld hat ja auch, ich meine, das ist schon ein Satz, der jetzt in der neuen Bundesverfassung steht, die Verhältnismäßigkeit. Also Miliz oder also Dienstpflicht nebenamtlich, also neben seiner zivilen Stellung, das ist, wenn man es ein bisschen extrem ausdrückt, und das ist auch so im Europa-Gericht, also Menschenrechtsgericht, wird das auch so angeschaut. Das ist eine Form von Zwangsarbeit. Ja, die Dienst gehen, weiter vielleicht nicht, aber die müsst. Und das soll man nur verhältnismäßig. Also nicht, weil wir immer eine grosse Armee nach dem Milizsystem gehabt haben, heisst das, dass alle Zeiten das muss sein, wenn man auf der anderen Seite sieht, dass es das gar nicht mehr braucht in der neuen Lage. Und dass man damit eben auch eigentlich die Miliz überbeansprucht und nicht mehr verhältnismäßig zu diesen Dienstpflichten anzieht.
Und was hat dann hauptsächlich bremst? Ist das vor allem der Mythos gewesen? Wir haben im Zweiten Weltkrieg da die Schweiz verteidigt, also, der hohe Eintrittspreis, oder ist das vielleicht da schon nicht mehr so wichtig gewesen?
Also, das hat natürlich verschiedene Personengruppen in diesem EMD und für viele ist das auch eine Frage von Arbeitsplätzen und Karriere.
Also, wo man verpasst also,
wo hat, wo nicht Freude hatte, dass dann mehr kleiner wird.
Also weil da mehr Karrieremöglichkeiten eröffnet
ja,
hat, da noch
Tausende von Arbeitsplätzen. Also CMD hat ja, was heisst das, VBS, da sind inzwischen, glaube 5 oder 6'000 Arbeitsplätze abgebaut.
Jetzt sind Sie, Hans-Ulrich Ernst, selber Sohn von einem hohen Offizier, sehr hohen Offizier. Sie haben selber die Schulduren gemacht, sind Brigadier geworden und haben aber irgendwann gemerkt, da muss ich auf ein paar umdenken, den Abschied von alten Bildern von, und haben die ganze Entwicklung als Soldat natürlich in vollem Kalten Krieg noch mitgemacht. Der Abschied hat dann manchmal auch ein bisschen wehtan von alten Bildern.
Also, ja, ich will das Erlebnis schildern. 1969 ist ja das Zielverteidigungsbüchli rausgekommen. Das ist eine riesen Aufregung verursacht, weil dort drin ist dargestellt, nebst vielem anderem, dass also der nette Nachbar von gegenüber in Wirklichkeit ein kommunistischer Saboteur könnte sein. Das hat ja einen riesen Auflauf gegeben. Und ich glaube, an diesem Zivilverteidigungsbüchli hat sich ein bisschen die 68er-Kontestation quasi so, an dem hat sie sich aufgehängt. Und ich habe viele Freunde, die dieser ganzen Generation angehören. Ich selber habe bei diesem Zivilverteidigungsbüchlein als Vertreter vom Finanzdepartement mitgearbeitet und mich hat das nicht so verrückt. Aber dann habe ich plötzlich gemerkt, dass viele von meinen Kameraden, eben 68er, einfach da ihre Vorbehalte und ihre Probleme haben. Das hat eigentlich vielleicht schon ein bisschen dann angefangen, dass ich denke, nein, also, was wir da machen, ist nicht nur richtig, weil es im Weltkrieg traumatisierendes Erfolgserlebnis, wenn ich auch sage, richtig ist gesehen, sondern wir müssen auch umdenken und ändern.
Das heisst, Ihre ganze Karriere vom jungen Offizier zum Brigadier ist quasi mit einem Zwiespalt belastet gewesen. Ich denke, da ist irgendetwas stimmt da nicht mehr ganz, aber sie haben trotzdem wohl müssen mitmachen, sind ins EMD arbeiten dort mal. Im Wissen darum, irgendetwas ist da komisch. Das ist schwierig, oder?
Das ist jetzt dramatisch. Also, hat mich nicht zeitlebens verfolgt. Das Erlebnis, das ich geschildert habe, ist also ein Einzelerlebnis. Mhm. Aber es ist natürlich schon so, also als Generalsekretär vom EMD, aus Loyalität, also eigentlich erst nach meiner Pensionierung, es war eine frühe Pensionierung, anderthalb Jahre vorher, habe ich eigentlich angefangen zu schreiben und die neuen Ideen davon verfechten.
Und sind denn jetzt heute Leute von GSOA zum Teil vertreten zu ihrer Position, auch von denen auch vertreten werden, so Leute von der GSOA wie den Andreas Gross, Nationalrat, Joe Lang, Nationalrat, die Leute von der GSOA quasi zu ihren neuen Freunden geworden?
Also mit dem Andi Gross habe ich ein Verhältnis gehabt, wo es ist gut umschrieben worden in einem Beitrag in der Zeitung, im Tagibund. Und er hat gesagt, oder wo wir eigentlich beide gesagt haben, wir sind beide Reformer, wenn auch von ganz unterschiedlichen Ansätzen. Und dann sind wir zwar vehemente Gegner gewesen, wir haben es bekämpft, aber wir sind nicht zu finden gewesen. Und ja, man sieht das auch daraus dran, bevor die Abstimmung stattgefunden hat, im Juni, hat es privat, von mir privat organisiertes Treffen gegeben mit der GSOA, auf der anderen Seite mit dem Herrn Villiger und mit dem Herrn Däniker, Divisionär Däniker und ich, wo gefunden haben, wir sollten mal mit diesen Leuten reden, damit wir überhaupt begreifen, warum und weshalb und wieso.
Jetzt heute, Sie schreiben der Hans-Ulrich Ernst relativ häufig in Zeitungen Artikel, wo sich mit der Reformfrage der Armee befasst. Ich habe einen Teil von denen gelesen, die letzten paar Jahre sehr regelmäßig präsent. Kommen Sie sich vor als Einzelkämpfer da? Oder haben Sie das Gefühl, da ist eine ganze Gruppe von Leuten, die mich unterstützen, das gut finden? Oder ist das mehr so eine Guerillaschreiberei?
Es ist ein sehr starker Generationenkonflikt. Wobei Generation
nicht unbedingt ist,
nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nein, ich bin nicht der einzige Alte, aber es ist eine Generationenfrage, schon richtig. Ich meine, die Armee, das sind die, die drin sind und nicht die, die früher gewesen sind und irgendetwas nachträumen, was sie vermissen.
Wenn man Ihre Artikel liest, dann sieht man, dass Sie im Moment das Armeemodell für die Schweiz darstellen, wo sie aus Finnland übernehmen. Das ist ein Land, das wesentlich grösser ist als wir. Vielleicht ungefähr gleich viel. Und er hat vor allem eine lange Grenze mit einem Land, das irgendwann früher mal sehr gefährlich war, Russland nämlich. Und die haben etwa 30.000 Leute durchdienen hauptsächlich. Und wenn ich Sie richtig verstehe, wäre das Modell, das die Schweiz auch müsste machen, wieso jetzt genau das? Also macht das für die Schweiz gut?
Also ich glaube, Finnland ist ein Leistungsausweis, eben, weil ihr jetzt gesagt. Also es ist ungefähr eine gleiche Bevölkerung, also wehrpflichtige Bevölkerung, es sind nicht so viele Ausländer wie wir. Sie nehmen die allgemeine Wehrpflicht ernst wie wir. Es gibt andere Staaten, Schweden oder Deutschland, wo die allgemeine Wehrpflicht ist, aber gar nicht ausschöpfen. Sie sind neutral wie wir. Sie sind nicht in der NATO, wir auch nicht. Und sie haben Kriegserfahrung, und zwar Kriegserfahrung. Sie haben drei Kriege geführt, zweimal gegen die Sowjetunion, jetzt sind sie ja angegriffen worden, erst, und einmal gegen Nazi-Deutschland. Und gleich kommen die zu einer Armee, eben, ganz anders ist als unsere. Unsere Armee hat ein singuläres Wehrpflichtsystem. Miliz, sagen wir dem. Das gibt es auf der ganzen Welt nie. Das charakterisiert sich dadurch, dass man möglichst lange im Leben Dienst tut. Aber während den Jahren, wo man dienstpflichtig ist, ist man allenfalls 3 Wochen im Dienst. Man ist also 49 Wochen ist man nicht im Dienst, hat aber die ganze Ausrüstung, wert etwa 5'000 Franken pro Jahr daheim. Es bleibt die Bestände auf, denn die Armee muss nicht zeichnen. Das sind genau die gleichen Wehrpflichtigen, nur sind die Dienstage ein bisschen intelligenter und für die zivilen Berufe und Studienplätze besser verträglich. Also es ist die gleiche Basis, aber mit schleuer organisierten Dienstagen. Aber es ist nicht mehr das traditionelle Milizsystem, dass man möglichst lange in dieser Armee bleibt, wo man zwar nicht drin ist, aber wenn man gerufen wird für einen Weltkrieg, dann kennt man.
Also oft ökonomischer organisiert, als das heute fast. Jetzt wird immer wieder auch über Berufsarmee geredet, die dann auch relativ klein war. Also übrigens zur Ergänzung, heute haben wir etwa 120'000 aktive Soldaten plus eine Reserve von theoretisch, glaube ich, 60'000, aber praktisch sind es dann noch mehr. Also ist der Gesamtbestand ist irgendetwas über die 200'000. Das wäre massiv weniger eine Berufsarmee. Sehen Sie nicht, wieso denn nicht?
Nein, das wäre, also erstens wäre es kontraproduktiv und zweitens gar nicht durchführbar. Und drittens, wir brauchen das gar nicht. Ich muss vorweg etwas sagen. Kader, also Unteroffizier, Offizier, die sind schon heute freiwillig. Denn man kann niemanden dazu zwingen, weiterzumachen. Also das ist schon heute freiwillig. Aber die Mannschaft, dort, wenn wir das mit Berufsleuten machen wollen, hätten wir das Problem von der Überqualifikation. Also die Schweizer, ja, wie man weiss, so die einfacheren Arbeiten gerne den Ausländern überlassen, weil sie selber einen qualifizierten Beruf ausüben und aus dem rekrutieren der keine freiwilligen Soldaten. Es ist schon so, Soldaten könnt ihr nicht das Leben lang brauchen, sondern Amerika, Berufsarmee, braucht sie 5 Jahre und nachher müssen sie weg. Also, wir gewinnen überhaupt nichts mit dieser Berufsarmee, sondern es kostet nur und die Leute hätten wir gleich nicht.
Jetzt ist im Moment die Debatte über die Armee wieder sehr akut. Also überall wird diskutiert, dass auch immer da kommt so eine Art, ja, Skandal ist ein grosses Wort, Problem, Flugzeugbeschaffung, dann da die paar 100 Millionen, die für das Führungsinformationssystem ausgegeben worden sind, die nicht so recht funktioniert, haben Sie das Gefühl, dass die traditionelleren Kreise und auch die Armeespitze im Moment über das Richtige diskutiert oder kommen Sie sich immer als einsamer Rufer in der Wüste vor mit Ihren Vorschlägen?
Wie einsam das ich bin, das wird sich dann weisen. Aber ich glaube, eben, wenn man das Dienstpflichtsystem, und das heisst praktisch mehr Durchdiener, und Durchdiener ist Miliz, was am Stück macht und nicht verzattert, wenn man das mehr hätte, das würde wirklich alle Probleme lösen. Es würde auch die Probleme, die man jetzt so hoch spielt, Logistik, oder, dass man nicht immer zum rechten Material kommt, das hätte einen Zusammenhang. Bis zur Armee 95 haben wir eine Logistik gehabt, die nahezu 100%ige Verfügbarkeit hatte. Also Material, Waffen, Geräte, Logistik ist zu 100% immer bereit. Stell dir mal vor, was das für Kosten sind. Tausende von EMD-Beamten, Milliarden von Kosten. Vergleich, manchmal so klein, das ist so wie der Schweizer Autofahrer, wenn Schnee kommt, der steigt rum auf die Bahn und erwartet selbstverständlich im Pendlerverkehr noch einen Sitzplatz. Also das ist wirklich so die Komfort und übermäßige Leistung, die man da verlangt hat. Das hat man alles abgeschafft und darum ist die Logistik nicht mehr. Logistik durch die brauchen keine Zeughäusler, die in den 49 Wochen, wo man nicht im Dienst ist, das Material warten aufbewahren. Die haben es bei sich. Also fallen die Unkosten weg. Und da gibt es auch keine Probleme mit der Logistik. Und die Ausbildung, das sind nicht mehr Instruktoren, sondern das macht Zeitgader, machen das selber. Also die brauchen nicht noch Supervisoren.
Also es wäre einfacher, günstiger und alles Mögliche und effizienter und es braucht die weniger. Jetzt hat es da einen Militärchef, der Bundesrat Uli Maurer. Haben Sie den Eindruck, dass der die Sache am richtigen Ort abgepackt hat in den letzten paar Monaten?
Also ich will kein Urteil über Herrn Maurer abgeben. Ich habe zwar gestern in einem Vortrag gehört, den er von dem alten höheren Stabsoffizier gehalten hat. Das ist gefällig, also die ist ein bisschen von oben herab, das ist auch so, mal, das ist eindrucksvoll gewesen, aber das hat nicht über Reformen geredet, sondern das hat einfach über das Problem vom Alltag, eben, dass man jetzt die Menge beheben muss, dass man unbedingt mehr Geld sollte haben, dass man das Problem hat, dass immer mehr in Zivildienst geht, das hängt damit zusammen, dass die Armee zu gross ist und zu wenig Sinn machende Job anbietet, wenn also die Armee kleiner wird, dann wäre wahrscheinlich der Drang zum Zivildienst doch kleiner. Also, da haben wir nicht über Reformen, nicht von Reformen gehört.
Sie sagt, der Uli Maurer hat mehr Geld verlangt. Sind Sie in der Meinung, Hans-Ulrich Ernst, dass die Armee mit weniger Geld, als sie heute hat, irgendwie 3,6 Milliarden pro Jahr könnte auskommen?
Also, mein Konzept, und ich bin also 15 Jahre lang in der Finanzverwaltung als Sparunkel gewesen, weiss, von was ich rede. Also, das ist berechnet, dass das Konzept mindestens 400 Millionen pro Jahr weniger kostet.
Das wären dann gut 10%, die man sich einsparen könnte. Ja. Das wären die, die ohnehin eine Spardebatte
führen. Das ist gerechnet, nicht nur so.
Das heisst, für die, die sparen in den nächsten 2 Jahren, werden das sicher zur Kenntnis nehmen. Jetzt ist die Armee etwas, was immer wieder gesagt wird, eigentlich eben nach dem Zusammenbruch vom Ostblock Warschauer Pakt, hat das früher geheissen, WAPA. Hat man auch müssen Panzer auswendig lernen früher, mag ich mich erinnern. Quasi wie ohne Aufgabe. Und wie gesagt, wir müssen Terroristen abwehren und Klimaprobleme und irgendein Flüchtlingsström. Haben Sie denn, Hans-Ulrich Ernst, den Eindruck, dass die Armee heute weiss, für was sie überhaupt da ist?
Nein, das weiss ich nicht. Vor allem, wenn man zur Truppe geht. Also in einer gut geführten Truppe, wo die Ausbildungsprogramme irgendwie überzeugend darstellt, denkt man nicht daran, wenn man Panzerabwehr übt, ob jetzt da wirklich ein Panzer kommt, sondern man nimmt das einfach so wie der Pianist für das Konzert. Jeden Tag übt, nimmt man das als Übung. Aber es gibt natürlich auch Verbände, wo wir wissen, was wir machen. Das braucht es gar nicht mehr. Vielleicht ein Beispiel. Es gibt 6 Spitalbataillon. Die 6 Spitalbataillon, die betreiben, weil man die noch hat, 6 unterirdische Armeespitäler, jedes zu 500 Betten. Eins ist im Motatal. Also selbst
darf man das überhaupt sagen? Aber
es ist jetzt nicht geheim, jeder Mann weiß das. Und es schiesst ja nicht. Und er hat jetzt auch Kreuz gezeigt. Aber die Vorstellung, dass jetzt eine Pandemie ernsthafter wäre, dass man jetzt Leute von Zürich 500 nach Motatau dort in ein unterirdisches Spital tun würde, ist, glaube ich, irgendwie absurd. Unser Land hat zu viel Spitalbett, nicht zu wenig. Und die 6 Spitalbataillon gibt es natürlich nur, weil es die Anlage gibt und jede hat etwa 30 Millionen gekostet.
Also streichen.
Nein, also das ist ein Problem. Was soll man mit dieser machen? Schlüssel drehen und
Sie haben jetzt ganz klar gesagt, man weiss nicht, was die Armee überhaupt soll. Könnten Sie das anlegen, das und das und das sind es? Oder ist Ihnen im Moment auch nicht so wahnsinnig genau klar, was denn die Funktion von der Armee müsste sein heute?
Also das ist definiert, für was die Armee ist. Das sind 3 Aufgaben, die internationale Friedensförderung. Dort tut die Schweiz eindeutig zu wenig im Vergleich mit Finnland, Schweden, Österreich, Irland. Man kann gerade nehmen, wenn man will, sind wir weit am Schwanz. Dabei ist also die internationale Tätigkeit, das ist nicht nur etwas, was wir machen, damit wir Goodwill bekommen. Das ist gleichzeitig auch der Test für die Armee, ob sie das kann. Der Leistungswettbewerb mit ausländischen Armeen. Und wenn man das nicht macht, ist das wie wenn man in einer geschützten Werkstatt arbeitet. Das ist das. Nachher kommt mit dem früheren Existenzsicherung gesagt, also die Unterstützung von Behörden. Da sehen wir Folgendes. Oder da wird immer als Beispiel gesagt, das sei ein Skandal, dass da Soldaten am Lauberhorn Pistenstampf. Also reklamieren die Kommandanten, weil sie sagen, wir verlieren wertvolle Ausbildung. Wenn man die Truppen fragt, jetzt machen wir etwas Sinnvolles. Und das ist sinnvoller, als wenn wir Panzerabwehr üben, weil das ist unmittelbar gebraucht und Panzerabwehr ist vielleicht nicht gerade so gefragt. Und nachher kommt Verteidigung. Und Verteidigung heisst, dass man Kompetenz muss bewahren und können aufwachsen, wenn man es braucht, aber nicht mehr.
Sie haben gesagt, internationale Zusammenarbeit, ist denn das auch etwas, was auch über die Friedenssicherung sein
soll? Das ist das.
Geht, wo Sie sagen, mit über kurz lang müssen wir mit anderen Ländern, muss ja nicht die NATO sein, zusammenspannen, um die Verteidigung, die immer noch ein Element ist, mit also, denen organisieren, oder geht denn das definitiv auch rein zu weit?
Also NATO, da müssten zuerst andere Länder, bevor wir uns die Frage stellen, nämlich Finnland, Schweden und Österreich, müssten zuerst dort sein, bevor sich die Frage bestellt. Im Übrigen, ob man dabei ist oder nicht. Aber der Luftraum wird schon heute gemeinsam bewirtschaftet. Man unterscheidet da nicht mehr zwischen zivilen und militärischen Flugzeugen. Also dort ist die Zusammenarbeit mit dem Ausland ist schon da, ob man jetzt in der NATO ist oder nicht.
Sie haben Hans-Ulrich Ernst am Anfang ein Zitat gebracht aus der Botschaft, und ich habe mir das auch aufgeschrieben gehabt, ich hoffe, ich habe es recht. Die Schweiz hat nicht eine Armee, es ist eine Armee. Ist denn das heute noch die Armee im Selbstverständnis von dem Land immer noch so wichtig oder hat das schlicht abgenommen? Und so ein Satz könnte auf keinen Fall mehr geschrieben werden heute.
Also da pflege ich auch zu sagen, es gibt öffentliche Dienstleistungsunternehmen und die Armee ist auch ein öffentliches Dienstleistungsunternehmen, also Beispiel PTT, SBB, Swisscom. Und wie sich die organisieren oder strukturieren, das ist eine reine Zweckmäßigkeitsfrage und hat eigentlich nichts mit dem Mythos, ob ich so Identität schaffe oder nicht zu tun. Und man sollte es als das anschauen und nicht so hoch spielen und alles Mögliche damit noch verbinden.
Haben Sie heute, 20 Jahre nach der Abstimmung, eine Flasche Bier aufgemacht oder einen Schnaps getrunken?
Da haben wir keine Zeit gehabt, das war also hektisch gewesen. Wir haben zwar für die Abstimmung, weil das hat viele ausländische Interesse, also ausländische Fernsehstationen sind da gewesen, also am 25. Mai
25. Jetzt wird zum Jubiläum, haben Sie da auf das Ding abgeschaut, also heute? oder mehr einen Schnaps zum Abspülen, was dort passiert ist? Nein. Weder noch, einfach den Tag wieder.
Das ist ein Tag wieder.
Haben wir ja geredet miteinander, Hans-Ulrich Ernst, besten Dank für das Gespräch.
Tagesgespräch, 20 Jahre nach der denkwürdigen Abstimmung über die Abschaffung von Armee. Tagesgespräch mit dem Hans-Ulrich Ernst, dem langjährigen Generalsekretär vom Militärdepartement.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.